NDR Info. Themen des Tages.
Israel und der Iran befinden sich in einer Phase offener militärischer Gewalt. Die Lage ist ernst wie lange nicht. Welche Opfer und Schäden die Raketen anrichten, berichtet unser Korrespondent gleich. Und wir fragen den früheren ARD-Israel-Korrespondenten und Reporter Richard C. Schneider, was diese Eskalation für die Region jetzt bedeutet und wie verwundbar Israel selbst auch ist. Die Lage in Nahost, in der Ukraine und der Zollstreit mit den USA, das alles sind Themen beim G7-Gipfel. Die Weltlage diktiert also die anspruchsvolle Tagesordnung. Zum ersten Mal ist Bundeskanzler Friedrich Merz mit dabei und ein Satz von ihm lässt aufhorchen. Dieses Treffen, das wird zeigen, ob die G7-Staaten einig und handlungsfähig sind. Auch das gleich ein Thema. Ich bin Nina Zimmermann, heute ist der 16. Juni. Einen schönen guten Abend zu unseren gut 20 Minuten mit Interviews und Berichten zu den großen Themen des Tages. Die dritte Nacht in Folge ist Israel massiv mit Raketen aus dem Iran attackiert worden. Vor allem in der Region der Hafenstadt Haifa. Mindestens 8 Menschen kamen ums Leben, mehr als 100 wurden verletzt. In einem Vorort von Tel Aviv zum Beispiel, da wurden mehrere Menschen durch einen direkten Treffer in einen Schutzraum getötet. Einen Raum, in dem sie also Zuflucht gesucht hatten. Jan-Christoph Kitzler berichtet uns aus Israel.
In der Allenby-Straße in Tel Aviv versuchen sie so etwas wie Normalität. In einem vollen Café sitzen junge Menschen und tun so, als wäre nichts. 200 Meter weiter kann man den Raketeneinschlag der letzten Nacht ansehen. 2 Häuser sind teilweise zerstört, in einem weiten Radius sind Scheiben zerborsten. 8 Tote hat es in Israel gegeben und fast 300 Verletzte, vor allem im Großraum Tel Aviv und in der Hafenstadt Haifa im Norden. Israelische Medien berichten derweil von Landsleuten, die im Ausland gestrandet sind. Etwa 150.000 Israelis hängen fest, weil der Luftraum gesperrt ist und keine zivilen Flugzeuge mehr fliegen. Shiran berichtet dem Fernsehsender Channel 11, dass sie in Larnaca auf Zypern gestrandet ist. Ich habe 2 kleine Töchter zu Hause und mir fällt es so schwer, so weit von ihnen entfernt zu sein. Seit Beginn des Krieges leiden sie unter Angstzuständen. Wir wohnen in Givatayim ohne Schutzraum und ohne Bunker. Ihr Vater kümmert sich um sie, aber sie haben wirklich tiefsitzende Angst und ich kann nicht für sie da sein. Diese Ungewissheit ist so schwierig. Das Schlimmste ist, dass ich vom Strand aus die Raketen sehen kann. Israels Regierung will in den nächsten Tagen damit beginnen, Zehntausende Staatsbürger zurückzuholen mit Flugzeugen privater Fluggesellschaften und mit Schiffen. Verkehrsministerin Miri Regev warb um Verständnis.
Man muss verstehen, wir sind an Tag 4 des Krieges und wollen keine Gefahr eingehen. Wir werden nicht riskieren, dass wir ein Flugzeug herbringen und dann, Gott behüte, etwas am Boden geschieht und wir im Nachhinein erklären müssen, wieso wir es zugelassen haben, dass ein Flugzeug mit über 300 Toten hier am Boden ist. Deswegen werden wir die Rückkehr der Israelis geplant, gestaffelt und in Abstimmung mit dem Verteidigungsministerium vornehmen. Andere Länder hingegen wollen ihre Staatsbürger aus Israel rausbringen. Polen und Tschechien haben Evakuierungen angekündigt. Von deutscher Seite kam bisher die Aufforderung, Staatsbürger in Israel sollten sich auf einem Online-Portal registrieren. Auch für Menschen im Iran kamen heute Botschaften aus Israel. Zunächst hatte Verteidigungsminister Katz auf der Plattform X mit Blick auf die letzten Angriffe geschrieben, die Einwohner Teherans werden den Preis zahlen. Inzwischen kam der Aufruf eines israelischen Armeesprechers, ein Stadtviertel in Teheran zu verlassen. Auch im Iran hören die Angriffe nicht auf. Es heißt, Israel habe dort inzwischen die Lufthoheit. Von Armeesprecher Effi Defrin kamen vor allem Erfolgsmeldungen. Über 50 Kampfjets und Flugzeuge waren beteiligt und zerstörten über 120 Abschussvorrichtungen für Boden-Boden-Raketen. Ein Drittel der in den Händen des iranischen Regimes befindlichen Abschussvorrichtungen. Es handelt sich um große, teilweise auf Lastwagen montierte und im ganzen Land stationierte Vorrichtungen. Jede war bereit, Dutzende von Raketen auf Israel abzufeuern. Ein Ende ist noch nicht in Sicht. Militärexperten spekulieren, der Krieg könnte noch 2 bis 3 Wochen andauern, wenn Israel seine Ziele erreichen will. Die Zerstörung des iranischen Atom- und Raketenprogramms. Unklar ist noch, ob die USA dabei eine stärkere Rolle spielen werden. Zwar wurde ein weiterer Flugzeugträgerverband in die Region beordert, doch Tzachi Hanegbi, Israels nationaler Sicherheitsberater, ließ ein Eingreifen der USA offen. Er sagte im Radiosender Kan: Sie helfen uns bei der Verteidigung seit Amtsantritt der jetzigen Regierung. Und was den Angriff betrifft, das ist etwas, mit dem wir uns nicht befassen wollen. Denn es liegt allein im amerikanischen Interesse zu entscheiden, was für sie gut ist. Das Letzte, was wir wollen, ist, dass sie uns sagen, wir hätten versucht, sie in diesen Krieg hineinzuziehen. Dieser Krieg ist als ein israelischer Krieg geplant und basiert in keinster Weise auf den Angriffsfähigkeiten der Amerikaner. Für die Ziele, die wir uns gesetzt haben, brauchen wir die Amerikaner nicht. Unter Militärexperten ist umstritten, ob das stimmt. Den Meldungen zufolge helfen die USA bereits jetzt mit, Angriffe mit Raketen und Drohnen auf Israel abzuwehren. Das könnte wieder heute Nacht passieren, wenn die Menschen in Israel den nächsten Angriff aus dem Iran erwarten.
Jan-Christoph Kitzler berichtet für das ARD-Studio in Tel Aviv. Was bedeutet diese Eskalation für die ganze Region, vor allem auch mit dem Blick zum Beispiel auf Saudi-Arabien? Und wie viel Risiko ist man bereit, in Israel zu tragen? Darüber habe ich heute mit Richard C. Schneider sprechen können. Er war auch lange für die ARD im Studio Tel Aviv tätig, ist dort dann privat geblieben, lebt in Israel. Aktuell ist er aber in Deutschland, während in Israel eben nachts Raketen einschlagen. Wie erlebt man denn so etwas, wenn man aus der Distanz auf einen Ort blickt, den man sich dann doch so verbunden fühlt?
Aus der Ferne ist das natürlich immer etwas schwieriger, weil man, wenn man direkt vor Ort ist, natürlich unmittelbar Teil des Geschehens ist, im Positiven wie im Negativen natürlich. Und das, was aber jetzt im Augenblick passiert, ist natürlich auch in seiner militärischen Qualität was ganz anderes, als was ich aus den vielen Kriegen kenne, die ich vor Ort als Korrespondent miterlebt habe. Die Raketen der Hamas und die Raketen der Hezbollah sind natürlich nicht mal im Ansatz so wirkungsmächtig wie diese ganzen Raketen, die ballistischen Raketen und die Marschflugkörper der Iraner. Insofern, was ich mitbekomme, auch über Freunde und Bekannte, ist schon viel Angst und viel Schrecken dabei und die Zerstörungen sind doch ziemlich massiv.
Ich habe auch gehört aus Israel, it's not a first, but it's the worst. Also man kennt das, das ist, wie Sie es auch gerade beschreiben, aber die Dimension ist eine andere. Auch Schutzräume wurden ja getroffen, es gab Tote. Wie wirkt sich denn das auf das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung aus, bei Freunden, bei Bekannten? Weil das sind ja die Orte, die einem immer empfohlen werden.
Also ich habe selber jetzt den unmittelbaren Bekanntenkreis zwei Familien, die ausgebombt wurden, heute Nacht und vor zwei Nächten. Und die Glück hatten zu überleben, weil sie in ihrem Bunkerzimmer waren. Dadurch haben sie überlebt, aber es ist alles zerstört. Sie wurden jetzt evakuiert. Die Menschen haben natürlich große Angst, das ist ja keine Frage. Aber im Augenblick sehen alle einen Sinn in diesem Krieg. Sie verstehen, dass man einen Iran, der sich atomar bewaffnen will, bekämpfen muss. Seit vielen, vielen Jahren bereitet ja auch die Politik, die Gesellschaft darauf vor, dass es eines Tages zu diesem Krieg kommt. Und im Augenblick steht man das noch durch, was in einigen Tagen sein könnte, wenn die Angriffe noch massiver werden. Das muss man abwarten.
Ja, eben das auch eine der Fragen, wie stabil dieser Konsens in der Bevölkerung bleiben kann, wenn eben es auch größere Opfer kostet, gerade eben mit Verletzten und Toten. Kann Premier Netanyahu denn auf diesen breiten Rückhalt zielen, auch wenn der Preis dafür jetzt höher wird?
Ich glaube schon. Wie gesagt, ich glaube, dass vielen Israelis klar ist, dass man mit einer atomaren Bedrohung nicht leben kann, auch nicht mit einer potenziell atomaren Bedrohung. Insofern denke ich, wird der Konsens bleiben. Aber natürlich, wenn die Opferzahlen in die Höhe gehen, wenn die Zerstörungen brutaler werden, wird es natürlich auch zunehmend Stimmen geben, die sagen, wir müssen aufhören, wir müssen aufhören.
Saudi-Arabien, ein enger Verbündeter der USA, spricht von einer blanken Aggression Israels, von einem Bruch des internationalen Völkerrechts. Auch Katar oder die Emirate schließen sich dieser doch scharfen Kritik an und zeigt ja auch, wie heikel die Lage geworden ist.
Oder? Ich würde Ihnen da widersprechen. Mhm. Die Kritik ist nämlich gar nicht so scharf. Natürlich kommt Kritik, das müssen sie machen, aber die ist ziemlich verhalten für nahöstliche Verhältnisse, weil natürlich auch vor allem die Saudis und auch die Emirate eigentlich froh sind, dass die Israelis quasi die Drecksarbeit machen, weil auch sie vor einem atomar bewaffneten Iran natürlich große Angst haben.
Und wenn Sie jetzt auf die Entwicklung schauen, was macht Ihnen da besonders Sorgen, gerade wenn man auf diesen Gesamtkomplex der Region schaut?
Mir macht es Sorgen, dass eben, wie gesagt, möglicherweise die Regierung in Israel nicht weiß, wann dieser Krieg quasi vorbei ist. Das ist das eine. Und das zweite ist eben die Frage, rein militärisch, sind Sie in der Lage, das Atomprogramm tatsächlich so zu treffen, dass man zumindest für einige Jahre Zeit hat, in der Hoffnung, dass in diesen Jahren dann möglicherweise tatsächlich ein diplomatischer Weg zu einem ganz anderen Ergebnis führt, wo man dann vielleicht tatsächlich eine Lösung finden kann, um die Region zu befrieden. Optimistisch bin ich allerdings nicht.
Stichwort Diplomatie. Die G7 treffen sich gerade in Kanada. US-Präsident Donald Trump hatte vor seinem Abflug dorthin nochmal seine Idee geteilt. Er könne sich auch Russlands Präsidenten Putin als Vermittler und einen Deal vorstellen. Mit Putin hätte er kurz vorher noch telefoniert. Was halten Sie davon?
Also wir wissen ja mittlerweile, dass sich Präsident Trump sehr viele Deals vorstellen kann, aber noch keinen einzigen wirklich erzielt hat. Insofern sind seine Äußerungen auch irgendwie mit Vorsicht zu genießen. Die Idee mit Putin als Mediator klingt im ersten Moment völlig absurd, aber sie ist gar nicht so absurd, weil Putin natürlich Interessen hat im Iran, sowohl militärische wie auch wirtschaftliche Interessen, und weil Putin ja eine ganze Weile mit Netanyahu ganz gut konnte. Insofern könnte er tatsächlich ein Gesprächspartner für beide Seiten sein. Ich glaube es aber dennoch nicht, weil die Israelis im Augenblick sowieso noch nicht verhandeln wollen. Sie sagen, es gibt gar keinen Grund zu verhandeln. Die Iraner, also das iranische Regime, will ja auch nicht verhandeln. Man eskaliert militärisch, man eskaliert verbal. Anschluss wird es, denke ich, dann doch an den Amerikanern hängen, was dann tatsächlich passiert.
Jetzt schauen ja dennoch viele auf den G7-Gipfel mit Hoffnung, dass von dort aus ein Signal der Vermittlung oder Deeskalation ausgehen könnte. Ist das dann überhaupt realistisch?
Ganz ehrlich, nicht wirklich.
Sagt Richard C. Schneider, lange Korrespondent für die ARD in Tel Aviv und Nahostexperte zu der Eskalation zwischen Israel und Iran. Und dann schauen wir natürlich heute auf diesen G7-Gipfel. Fast alle Regierungschefs waren bereits gestern angekommen. Man traf sich schon bevor Donald Trump auch am Gipfelort in den Rocky Mountains erschien, sprach schon mal quasi am Kamin miteinander. Unser Korrespondent Jakob Meyer ist für uns vor Ort. Welche Rolle spielt sie denn, die Eskalation zwischen Israel und Iran, bei diesem Staatschef-Treffen?
Die Eskalation zwischen Israel und Iran spielt eine große Rolle beim Gipfel der G7, steht sogar im Mittelpunkt, sagt der britische Premier Keir Starmer. Und er sagt, es ist auch eine gute Gelegenheit, dass wir uns jetzt hier treffen, dass wir jetzt die Gelegenheit haben, eben diese sich schnell veränderte Situation im Rahmen der G7 zu besprechen. Da geht es ja nicht nur darum, dass man sich über mögliche weitere Opfer in diesem Konflikt Gedanken und Sorgen macht, sondern es geht auch um wirtschaftliche Interessen. Also es geht um eine Region, aus der Öl kommt, wo Öl produziert wird und durch die auch viel Öl transportiert wird. Und da hat auch die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen schon gesagt, sie hat ein Telefonat mit Trump im Vorfeld geführt des Gipfels und sie hat gesagt, wir werden ganz genau schauen, welche Auswirkungen dieser Konflikt auf die Energiemärkte hat weltweit. Also das wird auf jeden Fall ein Thema bei G7 werden.
Bevor Trump zum Gipfel geflogen ist, hat er ja noch ins Spiel gebracht, dass Putin, also der Kreml-Chef, als Vermittler da zwischen Israel und Iran ins Spiel kommen könnte.
Also das wird auf jeden Fall von den anderen 6, da bin ich mir ziemlich sicher, abgelehnt werden. Also das kann sich niemand vorstellen, dass der Aggressor im Ukraine-Krieg jetzt als Vermittler in dem Konflikt zwischen Israel und dem Iran tätig werden könnte. Das halte ich für völlig ausgeschlossen. Also das wird kein Thema.
Amerika und Deutschland, die stehen ja immer am deutlichsten auf der Seite Israels. Großbritannien, Frankreich, Kanada und Japan sind seit Beginn des Gaza-Krieges aber immer mehr ins Lager der Israel-Kritiker gerückt. Ist dieser israelisch-iranische Krieg dadurch auch eine weitere potenzielle Konfliktlinie für die Gruppe der 7 Industrienationen?
Sehe ich eher nicht so. Also die ersten Äußerungen, die man gehört hat vom Bundeskanzler Friedrich Merz, vom britischen Premier Starmer, auch von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die gingen auf jeden Fall in eine Richtung. Alle sind sich einig, Deeskalation ist das Stichwort. Also beide Seiten müssen alles tun, damit dieser Konflikt nicht weiter eskaliert. Momentan sieht es eher anders aus. Aber da sind sich die G7 im Grunde einig. Auch US-Präsident Trump hat gesagt, er hofft darauf, es wird eine Einigung auf einen Waffenstillstand geben. In der ihm eigenen Art hat er dann noch gesagt, manchmal müssen sie es ausfechten. Aber im Grunde sind sich da die G7 einig. Also da wird die Konfliktlinie, die es in der EU auch gibt, zwischen den Staaten, die stärker auf der Seite der Palästinenser stehen und eben Deutschland voran und andere Staaten, die vor allem das Selbstverteidigungsrecht Israels betonen, die wird bei den G7 keine große Rolle spielen.
Dann schauen wir mal, wie weit die Einigkeit trägt. Was kommt denn sonst noch dazu bei diesem Treffen? Was will man noch bereden?
Ganz klar der Ukraine-Krieg. Und da ist natürlich schon die Frage, wie weit die G7 sich da bewegen können, wenn es um die Unterstützung der Ukraine geht, mit Trump am Tisch. Da gab es ja im vergangenen Jahr von den G7 eine klare Ansage, weitere Hilfe, weitere Unterstützung für die Ukraine. Jetzt ist die Frage, wie weit wird sich die G7 da bewegen mit Trump und vor allem auch, wenn es um die Sanktionen gegen Moskau geht. Da hat die EU im Vorfeld des G7-Gipfels ein 18. Sanktionspaket in Aussicht gestellt, das dann Ende des Monats beim EU-Gipfel beschlossen werden soll. Da ist die Frage, wird Donald Trump sich da auch bewegen? Wird er da mitgehen? Wird er im Rahmen der G7 da auch vielleicht eine Senkung des Ölpreisdeckels, der Preisobergrenze für Ölverkäufe durch Russland mitbeschließen? Und das ist völlig offen.
Das würde ja erstmal ganz konkret schon mal klingen als Ergebnis. Aber erwartet ihr das als Beobachter auch, dass es eben so handfest wird in Kanada?
Das ist die große Frage, wie handfest es wird und wie geschlossen die G7 stehen. Das ist ja das, was von hier ausgehen soll, ein Signal der Geschlossenheit. Und das ist eben offen, ob es in Sachen Ukraine-Krieg, ob es in Sachen Konflikt Israel-Iran, auch im Zollstreit zwischen den USA und quasi dem Rest der Welt, ob es da Fortschritte gibt, das ist alles noch offen.
Bundeskanzler Friedrich Merz hat ja selbst im Vorfeld mal gesagt, das wichtigste Ziel jetzt beim G7-Gipfel sei es zu zeigen, dass die G7-Staaten sich einig sind und handlungsfähig. Ist das denn realistisch überhaupt gerade?
Also das würde ich sagen, ist schon mal wishful thinking. Also wenn es so käme, wenn dieses Signal hier aus Kanada in den Rest der Welt ausgesandt würde, dann wäre das schon eine große Sache. So weit sind wir noch nicht. Also es ist ja so, dass der Westen zeigen möchte, dass er noch handlungsfähig ist, hier auch mit dem G7-Gipfel. Und natürlich werden China und Russland sehr genau schauen, was hier in Kanada passiert. Ob es dieses Signal geben wird hier, das ist auf jeden Fall der erklärte Wille vom Bundeskanzler, auch natürlich der erklärte Wille des Gastgebers von Mark Carney, dem kanadischen Premier. Aber so weit sind wir, wie gesagt, noch nicht. Und das wird in den einzelnen Fragen sich dann jetzt zeigen, wie weit man da kommt.
Und wenn wir auf die Geschichte schauen, 2018 in Trumps erster Amtszeit, da gab es schon mal diese Spaltung in G6 plus 1 plus die USA-Konstellation. Also im Grunde ist das die Hauptaufgabe dieses Mal, genau das zu vermeiden.
Ganz genau. Und das wird noch zusätzlich dadurch erschwert, dass wir eben mit dem Konflikt Israel-Iran noch ein ganz dringliches Thema auf der Tagesordnung haben. 2018, da kam es tatsächlich ja auch bei einem Gipfel in Kanada zum Eklat. Da gab es eine Abschlusserklärung, von der sich Trump dann im Nachhinein, also schon beim Rückflug in die USA, dann distanziert hat. Da war es dieses 6 plus 1. Das versucht man diesmal zu vermeiden, unter anderem dadurch, dass es gar keine gemeinsame große Abschlusserklärung geben wird. Das hat der Gastgeber Mark Carney ganz schlau eingefädelt. Also es soll nur Dokumente zu einzelnen Bereichen geben, auf die man sich dann wahrscheinlich schon einigen kann. Also Quantentheorie, künstliche Intelligenz und auch das Thema Waldbrände. Und da versucht Carney dann mehr oder weniger geschickt auch das Thema Klimaschutz etwas mit hineinzubringen als Ursache für Waldbrände. Und das ist ja ein Thema, über das man eigentlich ansonsten mit Trump auch nicht reden kann.
Soweit Jakob Meyer, der den G7-Gipfel in Kanada für die ARD begleitet. Im US-Bundesstaat Minnesota ist der mutmaßliche Täter nach den gezielten Attentaten auf zwei demokratische Politiker festgenommen worden. Er soll die Abgeordnete Melissa Hartman und ihren Ehemann getötet und einen Staatssenator und dessen Frau schwer verletzt haben. Laut US-Medien fanden Ermittler im Auto des Verdächtigen eine Liste mit rund 70 weiteren potenziellen Zielen, darunter prominente Demokraten, auch Minnesotas Gouverneur Tim Walz oder die Senatorin Amy Klobuchar. Aus Washington berichtet Nina Barth.
Um kurz vor 23 Uhr Ortszeit in Minnesota trat Minnesotas Gouverneur Tim Walz vor die Mikrofone.
After two-day manhunt, two sleepless nights, law enforcement have apprehended Vance Bolter.
Nach zweitägiger Fahndung, zwei schlaflosen Nächten, sei der Verdächtige festgenommen worden, sagte Walz. Vorangegangen war die größte Fahndungsaktion in der Geschichte von Minnesota.
There's no question that this is the largest manhunt in the state's history,
erklärte der Polizeichef von Brooklyn Park in Minnesota, Mark Brulee. Dutzende Polizisten inklusive 20 Sondereinsatzkommandos hatten nach dem Verdächtigen gesucht. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung konnte die Polizei ihn in einer ländlichen Gegend bei einem Waldstück stellen. Er hat sich freiwillig ergeben. Der Verdächtige kroch auf die Beamten zu und konnte ohne Anwendung von Gewalt festgenommen werden, so Brulee.
The suspect crawled to law enforcement teams and was placed under arrest at that point in time. The suspect was taken into custody without any use of force.
Der Leiter der Kriminalpolizei von Minnesota, Drew Evans, erklärte: "Wir sind überzeugt davon, dass er alleine gehandelt hat."
We are confident that the violence that he committed and the murders he committed and the attempted murders, that he conducted that activity alone.
Was das Motiv angeht, gehen die Ermittlungen weiter. Gouverneur Walz, der auch Vizepräsidentschaftskandidat der Demokratin Kamala Harris war, sprach von einem Akt zielgerichteter politischer Gewalt. Solche Vorfälle dürften nicht die Norm sein, sagte Walz. Das kann nicht die Art sein, wie wir mit unseren politischen Differenzen umgehen. Jetzt ist die Zeit, dass wir uns zu den Grundwerten dieses Landes bekennen.
This cannot be the norm. It cannot be the way that we deal with our political differences. Now's the time for us to recommit to the core values of this country.
Im Auto des Festgenommenen hatte die Polizei neben zusätzlichen Waffen und Munition eine Liste mit weiteren möglichen Opfern gefunden. Rund 70 Namen von demokratischen Politikern und Befürwortern des Rechts auf Abtreibung. Der 57-Jährige hatte offenbar Kontakte zu radikalen Abtreibungsgegnern. Auch US-Präsident Donald Trump verurteilte die Tat. Auf Truth Social schrieb er, solch abscheuliche Gewalt wird in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht toleriert werden. Kongressabgeordnete von Minnesota, Demokraten und Republikaner gemeinsam veröffentlichten eine Erklärung, in der sie die Morde verurteilten. Rand Paul, republikanischer Senator aus Kentucky, der vor Jahren selbst Opfer politisch motivierter Gewalt geworden war, sagte auf NBC, egal ob Republikaner oder Demokraten, nichts bringe näher zusammen, als um jemanden zu trauern, der in der Politik gewesen sei.
Okay, nothing brings us together more than, you know, mourning for somebody else who's in political life. Republican or Democrats, you know, we come together about this.
Der Festgenommene wird nun wegen zweifachen Mordes und zweifachen versuchten Mordes angeklagt. Ihm droht lebenslange Haft. Die Todesstrafe wurde vor mehr als 100 Jahren in Minnesota abgeschafft.
Nach den Attentaten von Minnesota ist der mutmaßliche Täter gefasst worden. Nina Barth berichtete. Und damit kommen wir hier in den Themen des Tages noch zu einem Urteil, das hier in Deutschland gefällt wurde, das aber auch nochmal tief zurückblickt auf Taten, die mehr als 10 Jahre zurückliegen. Es geht um einen Mann, der als syrischer Folterarzt Schlagzeilen machte. 2011 und 2012 soll er in einem Militärkrankenhaus und im Gefängnis des syrischen Geheimdienstes Oppositionelle gefoltert haben. Also Menschen, die sich damals gegen das Assad-Regime auflehnten. Er soll ihnen schwere körperliche und seelische Schäden zugefügt haben. Seit Jahren lebte der Mann unbehelligt in Deutschland, arbeitete als Orthopäde, zuletzt auch in einer Klinik in Hessen. Doch Opfer erkannten ihn in einer TV-Dokumentation wieder. Und im Sommer 2020 wurde er dann festgenommen. Heute hat das Oberlandesgericht in Frankfurt am Main das Urteil gesprochen. Heike Berufka zum Urteil und zu den Hintergründen.
Das Oberlandesgericht Frankfurt hat einen syrischen Arzt wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Außerdem stellte das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest und ordnete die anschließende Sicherungsverwahrung an. Der 40-Jährige hatte in Militärgefängnissen laut Urteil aus sadistischen Gründen gefangene Oppositionelle gefoltert, 2 von ihnen zu Tode. 2,5 Stunden lang beschrieb der Senatsvorsitzende heute die grausamen Quälereien. So habe der Arzt Menschen bewusst Desinfektionsmittel auf die Genitalien geschüttet und angezündet. Einem Epileptiker verweigerte er laut Urteil die Medikamente, gab ihm ein Mittel, an dem er starb. Opfer, die als Nebenkläger im Prozess saßen, weinten bei der Urteilsbegründung. Im Publikum wurde applaudiert. Der Angeklagte starrte vor sich hin. Er bestreitet die Taten, spricht von einer Verwechslung. Seine Verteidiger wollen Revision einlegen. Ein solches Verfahren kann zeigen, dass das Leid der Opfer nicht vergessen wird, sagte der vorsitzende Richter. Kein Folterer dürfe sich der Straflosigkeit gewiss sein, egal wo er sich aufhalte.
Und damit enden unsere NDR-Info-Themen des Tages heute an diesem Montag, der 16. Juni. Unsere kompakten Zusammenfassungen des Nachrichtentages hören Sie immer um 5:15 und direkt, wenn wir mit dem Schneiden fertig sind, dann auch als Podcast in der ARD-Audiothek.